Das erste Logikrätsel, das rauskam, war mit Abstand das Beste. Nämlich war das Setting: A man is holding a bee in his hand. Und die Frage war: What's in his eye?
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Und so sieht man sich wieder zu einer schönen Podcast-Aufnahme. Servus, Alex.
Servus, Corby.
Ja, und geht's denn heute los? Tatsächlich eine News, die wir ja letzte Woche nicht mehr hatten oder auch schon in den letzten Wochen ein bisschen seltener wurde. Nämlich gibt's
wieder einen neuen zahlenden Kunden.
Yay.
Tatsächlich wurde dieser Kunde von einem unserer anderen zahlenden Kunden referred. Und hat dadurch unser Produkt entdeckt, auch super zufrieden mit dem Produkt. Allerdings hatten sie von Anfang an gemeint, ja, sie haben aktuell noch nicht gefundraised und deswegen können sie maximal 80 bis 90 Euro für unser Produkt zahlen.
Und auch eine sehr genaue Zahl im Kopf.
Ja, und unsere Pläne starten ja bei 99 Euro im Monat. Deswegen ging es ein bisschen hin und her. Von der Usage her waren sie aber deutlich, deutlich höher dabei. Also eher beim 190 Euro Plan bis 290 Euro Plan, irgendwo da dazwischen lagen sie so im Free Trial. Deswegen hat man sich am Ende auf einen Custom Deal mal wieder geeinigt.
Zur Abwechslung.
Ja, genau. Leider doch noch meistens der Fall. Und zwar werden sie uns einen Twitter Shoutout geben und bekommen dafür einen Discount auf 149 Euro im Monat für die nächsten Monate.
Auch davon haben wir bei einem anderen Kunden schon gut profitiert, von dem Twitter-Shoutout.
Oh ja.
Also schadet das ja auch nicht und gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit, um den Discount zu rechtfertigen. Ja, ansonsten wollen wir ja auch, um Sales einfacher zu machen, das Produkt voranbringen. Und da haben wir aktuell sehr viel Zeit in die Migration gesteckt, die langsam in die finalen Stages kommt, zum Glück. Und hatten ja auch noch, wie wir in der letzten Folge erzählt haben, einen weiteren Engineer in der Pipeline, der schon den Vertrag unterzeichnet hat, um da weitere Unterstützung einfach noch im Team zu haben, mehr Manpower, damit wir auch dann danach und auch jetzt eigentlich schon währenddessen noch mehr Features shippen können.
Mhm.
Da war es ja leider so, dass Salman, der vermeintlicher Engineer, 4,5 Monate warten musste auf sein Visum und auch dann es noch nicht bekommen hat und sich im Endeffekt dafür entscheiden musste, nach anderen Opportunities zu schauen. Deshalb heißt es aber, dass wir natürlich im Engineering jetzt wieder nur zu zweit sind und auch niemand in Aussicht ist. Und wir haben wieder angefangen, nach weiteren Support zu suchen.
Wie läuft es denn damit bisher?
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es stressig ist, weil Hiring braucht natürlich immer extrem viel Zeit, viel Gedankengut auch. Es ist anstrengend, die Interviews zu machen. Und dafür haben wir uns jetzt aber ein paar neue Sachen ausgedacht. Denn bei dem letzten Mal, als wir nach Engineers gesucht haben, gab es oft das Problem, so, das erste Interview war gut, es klang nach guten Experiences. Dann hatten wir aber als zweites Interview eine Coding Challenge gemacht. Und da wurde man wirklich bei manchen Kandidaten extrem überrascht, dass das halt so wirklich nahezu gar nicht funktioniert. Und deswegen wollten wir irgendwas reinbringen, um das Ganze im ersten Interview schon effektiver zu machen, da schon ein bisschen festzustellen, ob die Person smart genug ist. Bisschen was merkt man natürlich im Reden schon, aber wenn man nur so über Experiences redet, ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt zwei verschiedene Maßnahmen ausgedacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, als erstes eben auch schon direkt im ersten Interview tiefer in so das schwierigste Problem gehen, das sie bisher lösen mussten. In der Karriere oder auch im Studium. Es kann ja irgendwas sein, aber da merkt man wirklich, wie stark hat sich eine Person mit dem Problem beschäftigt und wie viel Verständnis ist da auch noch da? Da kann man dann sehr gut auch logisch darüber reden, indem man immer weiter nachfragt. Gleichzeitig ist es aber natürlich dadurch, dass wir jetzt auch nach einer Junior-Position oder einem Junior-Kandidaten suchen, nicht immer der Fall, dass sie schon unbedingt ein krass schwieriges Problem hatten. Es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Datenpunkt, auch wenn es nur aus einem Unikurs ist oder so. Also aussortieren kann man damit auf jeden Fall schon ein paar Leute. Als Beispiel kann ich da geben einen Kandidat, der jetzt erst fertig wurde mit der Uni, hat dann auf die Frage, was denn das schwierigste Problem war, das er bisher so lösen musste, gemeint, ja, dieser eine Kurs für High-Performance-Computing, da hatten sie so ein Projekt und die mussten...
Die Projektarbeiten an der Uni,
ja, man kennt sie. Und das sind ja immer Team-Projektarbeiten und sie mussten irgendeine bestimmte Gleichung oder Formel benutzen, um was abzuspeeden. Und er hat gemeint, es war einfach nur extrem schwer. Also das war wirklich so das Schwierigste, was er jemals machen musste. Okay. Und deswegen haben sie da auch nicht wirklich was hinbekommen. Und dann ist auch noch einer vom Team rausgedroppt. Und deswegen hatten sie da dann echt leider keine Chance, irgendwas zu schaffen.
Oje, oje.
Ja. Und damit bringt es mir natürlich auch nicht viel, von jemandem zu wissen, dass er an dem schwierigen Problem gearbeitet hat, wenn nicht mal ansatzweise eine Lösung vorhanden ist. Naja, deswegen heißt es schon mal, dieses schwierigste Problem ist schon mal ein guter Datenpunkt, der ein bisschen was an Verständnis mitteilt. Aber ich wollte dann auch noch als einen sehr schnellen Datenpunkt, der wirklich nicht so viel Zeit braucht, ein kleines Logikrätsel ausprobieren, dieses Mal beim Hiring. Ja, und was macht man dafür heutzutage? Man fragt ChatGPT mal, was sind denn gute Logikrätsel, die man in einem Interview für einen Junior Engineer stellen kann? Ich meine, das soll ja einfach nur mal kurz testen, ob jemand logisches Verständnis hat, auch wenn die Leute nicht direkt auf die Lösung kommen, kann man ja denen helfen oder auch allein schon, um zu sehen, ob sie dann die Lösung am Ende verstehen.
Ja, wie man drüber reden kann, diskutieren kann miteinander. Und welche Art von Logikrätseln kam da dann raus bei ChatGPT?
Ja, das erste Logikrätsel, das rauskam, war mit Abstand das Beste. Nämlich war das Setting, a man is holding a bee in his hand. Und die Frage war, what's in his eye?
Hä, was?
Also wirklich, merkt man direkt die beste Logikfrage. Und die Antwort ist Beauty. Weil Beauty is in the eye of the beholder.
Oh Mann. Was ist denn da jetzt schon wieder von ChatGPT?
Tatsächlich kam auch, als ich eine Logikfrage gestellt habe, so eine Scherzfrage zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wie heißt ein Geist, der Code schreibt?
Was weiß ich?
Ein Boolean.
Was?
Das fand ich auch krass, dass sich jemand im Interview so fühlt, dass er jetzt erstmal so eine Scherzfrage zurückstellt. Aber immerhin ein gutes Zeichen, crazy, dass das Interview gemütlich genug ist.
Ja.
Auf jeden Fall gab es dann aber auch noch von ChatGPT ein sinnvolleres Logikrätsel. Nämlich treffen sich 7 Freunde in einer Gruppe und jeder shaked hands mit jedem anderen. Und die Frage ist einfach nur, wie viele Handshakes passieren insgesamt?
Okay, ich glaube, das wüsste ich tatsächlich. Vielleicht wollen wir eine Spotify-Umfrage machen. Und damit die Hörer mal zeigen können, ob sie das auch lösen könnten.
Ihr könnt ja mal auf Pause drücken, kurz nachdenken. Erstaunlich viele sagen auf den ersten Guess einfach mal so 7 Factorial. Also 7 Fakultät, und das ist ja schon ziemlich viel, kommen dann auch viele sehr schnell drauf. So ja, vielleicht nicht direkt.
Wäre viel Händeschütteln. Da wäre man den ganzen Tag beschäftigt.
Definitiv. Aber trotzdem gibt es dann nach weiterem Nachdenken sehr schnell sehr starke Unterschiede zwischen den Kandidaten. Manche kommen dann sehr schnell drauf, indem sie sich's vorstellen und das abzählen und quasi die Formel dafür bieten. Und andere brauchen sehr lange oder kommen erstmal auf gar nichts. Und auch mit Hilfe ist es bei manchen noch sehr schwierig. Selbst wenn man das dann versucht zu erklären, ist halt nicht immer so, dass dann dieser Aha-Moment kommt und sie quasi verstehen würden, wie es dann für 8 Leute wäre.
Ja, wäre ja auch komisch, wenn es jetzt jeder wissen würde, dann würde die Frage ja nichts bringen.
Natürlich. Deswegen ist es auf jeden Fall ein guter Datenpunkt schon mal, den man verwenden kann. Wo ich mir jetzt noch nicht so sicher bin, ist, ob das der perfekte Indikator ist, ob jemand Logikrätsel lösen kann, vor allem für eine Full-Stack-Engineering-Position, wo man ja jetzt nicht krasse Algorithmen am Ende anwenden muss. Aber trotzdem ist es zu einem gewissen Grad einfach angenehm für die Kommunikation im Team, wenn jeder ein gewisses Logikverständnis bei solchen Sachen hat, weil das auch in manchen Domain-Problemen im Produkt einfach vorkommen wird. Einer der Kandidaten hat tatsächlich sehr schnell sogar 2 verschiedene Lösungen gebracht, wie man auf die richtige Anzahl kommt. Und direkt noch dazu gesagt, ja, ich liebe diese Logikrätsel. Kannst mich gerne noch weitere fragen, wenn du Lust hast.
Hattest du noch eins?
Ja, tatsächlich hatte ChatGPT auch noch ein weiteres Rätsel ausgespuckt, das auch sehr interessant war, aber auf einem Level, wo ich jetzt nicht von jedem Interviewer erwarten würde, dass er das lösen muss. Da ging es darum, dass man 2 Schnüre hat und ein Feuerzeug. Okay. Und beide Schnüre brauchen insgesamt jeweils 1 Stunde, um zu verbrennen. Also wenn du ein Ende anzündest, dann dauert es 1 Stunde, bis das Feuer quasi am anderen Ende ankommt. Der Trick dabei ist, dass beide Schnüre nicht mit einer konstanten Rate verbrennen. Das heißt, bei der Hälfte der Zeit könnten sie schon bei 90% vom Seil sein. Das heißt, im Endeffekt weißt du einfach nicht, wo die Mitte ist von dem Seil.
Genau.
Und da ist der Task dann, wie man damit 45 Minuten abmessen kann. Das ist auf jeden Fall ein deutlich schwierigeres Rätsel. Man kann ja mal als kleinen Tipp anfangen zu überlegen, wie man denn 30 Minuten damit messen kann. Und wenn man darauf kommt, kommt man mit ein bisschen Überlegen auch darauf, wie man dann zu den 45 Minuten kommt. Da hat sich auch der Kandidat dann erstaunlich schwerer getan, weil es halt doch ein schwierigeres Rätsel ist. Gleichzeitig hat man natürlich das Interview-Setting, in dem man ein bisschen nervös ist. Und es ist ja wirklich dann auf einem Level, wo ich sage, okay, da muss jetzt nicht jeder drauf kommen, um einen guten Job machen zu können.
Ja, er hat ja aktiv danach gefragt auch.
Genau, anderen Leuten stelle ich das Rätsel ja gar nicht mehr. Es ist nur so als Backup noch.
Für die Interessierten.
Ja, also insgesamt werden wir auf jeden Fall nach den ganzen Interviewrunden mal nochmal evaluieren, ein wie guter Indikator sowas ist. Ich habe es auf jeden Fall auch Augustin, unseren aktuellen Backend-Engineer, mal gefragt, um zu sehen, wie es denn da ist. Und der ist auch sehr schnell drauf gekommen. Also erst kurz intuitiv eine falsche Lösung, aber dann noch eine Änderung und schon was richtig. Aber kann natürlich auch immer, glaube ich, Ausnahmen geben von Leuten, die sich schwerer tun in solchen Rätseln und trotzdem einen sehr guten Job im Engineering machen können. Eine weitere Änderung, nachdem wir ja jetzt diese Erfahrung hatten mit jemandem, der 4,5 Monate auf das Visum warten musste, ist, dass wir wirklich nur noch Kandidaten considern, die schon einen Work Permit in der EU haben und nicht erst sich dafür bewerben müssen, damit wir nicht nochmal potenziell ein halbes Jahr warten müssen, bis wir weitere Unterstützung im Engineering bekommen.
Okay, und wo finden wir dann solche Kandidaten, die schon einen Work Permit haben?
Die meisten der Kandidaten aktuell kommen von LinkedIn. Dort haben wir ein Jobposting gemacht und auch als Requirement eine Frage hinzugefügt, dass sie quasi eine Arbeitserlaubnis hier haben und dass sie vor Ort in München verfügbar wären, zu arbeiten. Es gibt natürlich trotzdem noch Ausnahmen, die das mal abhaken, um dann den Call zu bekommen und nachfragen, ob man nicht doch irgendwie eine Freelance-Position considern könnte oder irgendwie remote arbeiten. Aber da bin ich immerhin mittlerweile confident genug, direkt zu sagen, ja, es tut mir leid, aber dafür sind wir einfach zu early stage, dass wir uns das jetzt leisten können. Und deswegen beende ich dann den Call auch direkt wieder, um dann nicht unnötig Zeit zu verschwenden. Zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen Active Outreach gemacht, vor allem an Masterstudenten in München. Da gab es bis jetzt nicht so viele Resultate. Also ich würde schätzen, ich habe vielleicht insgesamt mittlerweile 40 Leute angeschrieben. Eine Handvoll hat geantwortet, davon eine Person positiv, immerhin. Und ich habe noch jemand anderen, den ich bei der ETH Munich-Konferenz oder einem Hackathon getroffen habe, gefragt, ob er es denn in einem Gruppenchat posten kann. Der hat das gemacht und auch da kam dann jetzt nochmal tatsächlich heute eine Bewerbung rein von jemandem, der das dort gesehen hat. Falls sonst jemand von unseren Hörern hier jemanden kennt, der vielleicht Lust hätte auf eine Full-Stack-Engineering-Position bei einem interessanten Startup, dann gebt gerne Bescheid und referiert uns mal dorthin. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, dass wir da einen guten Fit finden.
Hiring geschafft. Weiter geht's mit Customer Feedback. Da bekommen wir doch einiges mittlerweile. Wir haben ja auch sehr viele Nutzer von unserem Produkt schon, die natürlich jeder will irgendwie andere Features und so weiter und so fort. Man kennt es als Product Business. Was diese Woche aber ganz lustig war, uns hat tatsächlich ein Feedback von einem unserer Investoren erreicht. Der hatte nämlich mit einem unserer zahlenden Kunden gesprochen, scheinbar über unser Produkt, ohne dass wir etwas davon krass, wussten.
Interessant.
Und was da super spannend war, dass der Kunde sich tatsächlich ein bisschen gestresst fühlt, wenn Awesome QA antwortet, weil er dann sofort checken muss, okay, ist die Awesome QA-Antwort wirklich richtig oder beinhaltet sie irgendwelche Fehlinformationen?
Okay.
Und wenn er keinen solchen Bot hätte, könnte er einfach ein bisschen warten und halt dann antworten, wenn er gerade Zeit hat. Ja,
und weiß mit Sicherheit, dass die Information korrekt ist, sobald er sie abschickt.
Richtig, wenn er selbst antwortet, dann ist es natürlich auch korrekt. Also einerseits für uns das Feedback, das leider noch nicht wirklich gut genug ist, das leider noch zu häufig vorkommt, dass unsere AI falsch liegt, was natürlich nicht so optimal ist, vor allem wenn das solche Gefühle wie Stress auslöst, dann bei Kunden, ich meine, er zahlt immerhin noch für das Produkt. Und was dann noch ganz lustig war, dass er auch gemeint hat, dass er gerne eine Möglichkeit hätte, Antworten komplett als falsch zu markieren. Und zwar nicht nur, dass die AI dadurch besser wird, sondern dass er dann am Ende vom Monat einen Rabatt bekommt. Je mehr falsche Antworten kommen, desto mehr Rabatt bekommt er auf seine Subscription-Fees sozusagen.
Um am Ende des Monats einfach zu sagen, hey, ich möchte bitte kostenlos.
Ja, Begründung war natürlich, dass irgendwie das Ziel allein ist, also worauf wir als Company mit dem Produkt optimieren, richtige Informationen zu providen. Und natürlich auch, er will seiner Community richtige Informationen providen. Das war so ein bisschen der Gedanke hinter der Idee. Aber da muss man natürlich sagen, ich meine, das ist unser Bread and Butter, dass wir einigermaßen gute Informationen providen. Leider scheinbar noch nicht ganz gut genug bei dem einem Kunden. Aber daran arbeiten wir auch weiterhin, dass das besser wird. Und falls es wirklich schlecht genug ist, dann werden ja die Kunden unser Produkt nicht weiter verwenden. Also sind wir ja dadurch sozusagen gezwungen, auch gute Antworten mit unserem Produkt zu generieren.
Gute Antworten ist, glaube ich, auf jeden Fall automatisch unser Ziel. Aber natürlich gibt es noch den Trade-off, okay, soll man so halbqualitative Antworten auch posten oder nicht? Und da ist dann noch eher vielleicht auch die Frage, ist das was wofür jemand bezahlen will, dass so Randinformationen noch provided werden? Oder wollen die Leute wirklich nur bezahlen für Antworten, die direkt das Problem lösen?
Okay, das hat jetzt, glaube ich, sind zwei verschiedene Dinge. Also einerseits Randinformationen providen und andererseits falsche Informationen providen. Und in dem Fall ging es halt vor allem um die falsche Information.
Genau, aber bei den falschen Informationen ist ja wirklich, wie du schon gemeint hast, sowieso unser Ziel aligned mit dem vom Kunden.
Genau, da werden wir auf alle Fälle weiterschauen, sobald die Migration durch ist, da nochmal einen Full-Push drauf zu machen, die AI zu verbessern. Da wir uns auch so ein bisschen weiter bewegen durch den Web-Chatbot, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, an Kunden zu verkaufen, die jetzt nicht aus Krypto kommen oder noch keine große Community haben, irgendwie in Discord, sondern eben viel Traffic auf ihrer Website haben. Deswegen habe ich jetzt auch mal geschaut, dass wir vielleicht nicht nur auf Krypto-Konferenzen gehen, sondern auch mal auf Customer Success-Konferenzen.
Gute Idee.
Und da gibt es tatsächlich auch einige Konferenzen zu dem Themenbereich. Eine davon findet in Berlin im Februar nächsten Jahres statt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, könnte ja ganz gut passen. Also man muss schon dazu sagen, die Konferenzen sind viel traditioneller aufgemacht, wie man es vielleicht gewohnt ist aus vielen Industrien, aber nicht von Krypto oder Web3. Das macht
wirklich Sinn.
Also die Website total veraltet und alles sieht da einfach nur aus, als wäre es irgendwie 20 Jahre alt.
Am Ende kriegt man gar keine kostenlosen T-Shirts und Hoodies.
Richtig, sehr unwahrscheinlich. Aber tatsächlich hatten die auch einen Startup Award, der dort auf dieser Konferenz verliehen wurde. Als ich mich ein bisschen durchgeklickt habe, habe ich das eben entdeckt. Und dort stand, ja okay, man soll eine E-Mail schicken an eine der Ansprechpartner. Habe ich gemacht und mal gefragt, ja, was ich überhaupt machen muss, um mich dort zu bewerben für dieses Pitch-Event, wo man diesen Award gewinnen kann auf der Konferenz. Und dann kam heute tatsächlich die Antwort, ja, sie hat mir mal die Informationen an die E-Mail angehängt und ob ich nicht mal am Montag mit ihr telefonieren könnte.
Das viel Spaß.
Ja, da habe ich natürlich erstmal keine Lust auf ein Telefonat. Ich hätte gedacht, ja, da fülle ich jetzt halt unseren One-Liner aus, unsere Vision ein bisschen, vielleicht noch ein Pitch-Deck hinschicken oder irgendwas. Und dann war es das halt. Dann schaue ich in den Anhang ein. Dann ist das so eine Präsentation für Sponsoren, die eben alle Sponsorenpakete darstellt mit den jeweiligen Preisen. Und Startup ist auch einfach eins davon für 2.995 Euro, darfst du dann bei dem Wettbewerb mitmachen.
Ach, das ist gar nicht das, was man gewinnen kann, sondern das ist, was man zahlen muss.
Ja, deswegen werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mitmachen, weil natürlich werden wir keine 3.000 Euro zahlen, nur um bei einem Startup-Wettbewerb mitmachen zu dürfen. Also was man natürlich macht, ich werde jetzt nochmal antworten, dass wir es sicherlich nicht zahlen werden, ob es auch eine Möglichkeit gibt, irgendwie da kostenlos mitzumachen. Aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine großen Chancen, weil es eben so eine alteingesessene Messe irgendwie ist.
Ist es dann auch so, dass die Eintrittspreise, ohne irgendwo speziell mitzumachen, schon recht teuer sind?
Es geht, gar nicht so teuer, nur 25 Euro pro Tag. Also die machen tatsächlich das Geld halt von den Sponsoren, nicht von den Ticketverkäufen der Teilnehmer. Ja, mal schauen, was dann unsere erste Konferenz wird, ob wir da vielleicht trotzdem als Teilnehmer einfach mal hinfahren. Ist ja nicht allzu weit, Berlin immerhin. Oder ob es vielleicht doch eine andere Konferenz wird. Müssen wir mal schauen. Bis dahin versuchen wir jetzt aber, das Produkt weiterhin noch ein bisschen zu verbessern. Es sind ja noch ein paar Monate Zeit. Und hoffentlich werden wir auch den neuen Engineer finden. Was dann wieder alles nächste Woche passiert, werden wir euch in der nächsten Folge erzählen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.